Guten Morgen, liebe Mütter und Väter und Kinder und Gäste. Ich möchte natürlich ganz besonders die Mütter heute grüßen, aber ich werde heute keine Predigt über die Mütter halten, aber zuerst für die Mütter. Das heißt, ihr dürft sie als Erste hören und die anderen dürfen auch mithören und als Zweite dann. So, das ist mein Geschenk für die Mütter heute. Auch wenn in der Schrift eine Verheißung darin liegt, dass wir die Eltern ehren. Das ist der Segen und der erste Segen, den Gott uns auch da verheißt. So ist natürlich mit den Eltern der Vater auch damit gemeint. Aber ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich jetzt nicht über die Mütter heute predige, sondern ich freue mich nach den speziellen Gottesdiensten, dass wir wieder zurückkehren können zum Markus Evangelium, Kapitel 3, und wieder bei den Aposteln, bei der Berufung der Aposteln weitermachen können. So bitte ich euch, die Bibel aufzuschlagen, wer eine Bibel dabei hat, im Markus Evangelium Kapitel 3, ab Vers 13, beziehungsweise heute Verse 16 bis 19. Ich werde aber die ersten Verse einfach mitlesen. Lass sie uns lesen, beten und dann uns die Zeit dafür nehmen. Bevor ich lese und bete, einfach noch eine herzliche Einladung. Wer dieses Segens teilhaftig sein darf und eine Bibel besitzt, der herzliche Einladung, die Bibel auch in die Gemeinde mitzubringen. Wir sind in vielfältiger Weise reich beschenkt. Wir haben die Möglichkeit, dass jeder eine Bibel hat. Natürlich haben wir den Luxus, das ist wirklich ein Luxus, und ich sage das jetzt nicht negativ, dass die Brüder gleich all die Texte an die Wand schmeißen können und ihr das einfach alles mitlesen könnt. Beraubt euch nicht der Erfahrung, es in eurer eigenen Bibel zu lesen, weil wenn ihr zu Hause seid und ihr es in eurer Bibel gelesen habt, dann müsst ihr euch nicht erinnern, wo war es nochmal an der Wand, sondern könnt ihr euch erinnern, wo war es in meiner Bibel, dann könnt ihr es auch wieder schneller finden. So lade ich euch ein, eure Bibel mitzunehmen und sie mit zu verfolgen, damit zu verfolgen die Verse. Also, Markus Kapitel 3, ab Vers 13 bis 19. Und er steigt auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte. Und sie kommen zu ihm und er berief 12, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Und er berief die 12 und ergab den Simon den Beinamen Petrus und Jakobus, den Sohn Zebedäus, und Johannes, den Bruder des Jakobus. Und er gab ihnen den Beinamen Boanerges, das ist die Söhne des Donners, und Andreas und Philippus und Bartholomäus und Matthäus und Thomas und Jakobus, der Sohn des Alphaeus und Thaddäus und Simon, der Kananäer, und Judas Iskariot, den überlieferte. Das ist unser Predigtext. Ich möchte beten. Vielleicht stellen wir nochmal dazu auf. Und ich will vom ganzen Herzen bitten, unser, mein Vater im Himmel, meines, unseres Herrn Jesus Christus, Herr, dass die Worte heute zu deinen Worten werden, dass das geschriebene Wort heute durch deinen Geist in uns lebendig wird, Herr, und dass die Kraft, die du gibst, Herr, deine Kraft ist und es uns zu Kraft wird durch diese Verkündigung. Ich bitte dich, Herr, schenke Vollmacht, schenke Weisheit, schenke Freude und Freimut, das zu verkündigen und das Evangelium groß zu machen, auch in diesem Text und aus diesem Text. Und alles ist die gute Nachricht, alles zeigt uns die Herrlichkeit Jesu, deine Herrlichkeit in dem Evangelium. So lass es auch durch diese Worte es uns heute zu einer guten Nachricht werden. Amen. Wie gesagt, nach den besonderen Gottesdiensten im April und ein, zwei Wochen durchschnaufen, möchte ich gerne mit euch wieder zum Markus-Evangelium zurückkehren. Das ist der Abschnitt, den ich gelesen habe, die Berufung der Apostel, die Gründung der Gemeinde. Vom Zusammenhang her, einfach euch nur mal ganz kurz abzuholen, die religiöse Führung, die den Auftrag hat, eigentlich das Volk, das Wort zu lehren und somit ihnen den Weg Gottes zu predigen und ihn zu öffnen, verwirft diesen Weg, verwirft den offenbarten Messias, verwirft den König, verwirft das Reich aufgrund ihrer Selbstgerechtigkeit. Jesus daraufhin verwirft sie, verwirft die, die eigentlich sich als die religiösen Führer eigentlich als die Lehre des Gesetzes, des Wortes und des Reiches betrachteten. Sie verwerfen den Eckstein, der als Grundlage gelegt werden soll für den Bau der Gemeinde, für den Bau des Reiches Gottes. Jesus verwirft sie, die religiösen Führer, und beruft seinerseits diejenigen, die die Grundlage sein sollen. Er beruft seinerseits diejenigen, die die Lehre, die das Wort, die das Evangelium verkündigen sollen. Und das ist unser Text. Nachdem sie Jesus verworfen haben, verwirft Jesus sie auch und beruft welche auf den ersten Blick ganz normale Männer. Oder ich will so sagen, 12 ganz normale Männer. 12 ganz normale Männer, die die Grundlage der Gemeinde legen sollten. In Vers 13 heißt es, und er ruft, die er wollte. Er ruft und erwählt, beruft 12 ganz normale Männer, 12 Männer ganz gezielt, die er wollte. Ich habe darüber schon mal gesprochen, das sagt, welche er nicht wollte und zeigt, welche eben er wollte. Und er wollte ausgerechnet diese 12, die Grundlage der Gemeinde legen sollten, die das Fundament der Gemeinde legen sollten, beruft diese 12 Männer. In Epheser Kapitel 2, Vers 20 möchte ich ganz kurz euch das kurz vorlesen. Auch das sind bekannte Verse, Epheser 2, 20. Einfach, dass wir das vor Augen haben, dass es die Berufung derjenigen waren, die Grundlage der Gemeinde gelegt haben. In 2,20 heißt es, ihr seid aufgebaut, und spricht von der Gemeinde, er spricht von Juden und Heiden zugleich, von dem neuen Leib, von dem neuen Menschen, von dem neuen Haus, und sagt, ihr seid auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist. Also die Berufung der Apostel war, diese Grundlage zu bauen. Jesus hat sie dazu erwählt, er hat sie gewollt, damit sie diese Grundlage legen, wobei Jesus selbst der Eckstein ist. Das heißt, an diesem Eckstein wird alles ausgerichtet. Das ganze Fundament wird an diesem Eckstein ausgerichtet. Später heißt es auch, er ist der Schlussstein. Das heißt, er bildet auch den Abschluss von diesem Bau. Aber er ist derjenige, an dem das Fundament ausgerichtet wird, und die Aufgabe, diese Grundlage zu legen, das Fundament zu legen. Und dementsprechend, wie das Fundament ist, wird das Gebäude sein. Jesus verwirft die Elite, er verwirft die ausgebildeten Theologen, er verwirft diejenigen, die großes Einsehen im Volk hatten, die vielleicht von ihren Linien, von ihrer Abstammung, von ihrer Stellung großen Einfluss hatten, die vielleicht viel Wissen hatten, die Schrift teilweise Kapitel, bücherweise auswendig konnten. Er verwirft sie und wählt 12 ganz normale Männer. Warum die? Warum sie? Wir kehren zurück zu Markus Kapitel 3. Was war ihre Qualifikation? Gar keine. Das war ihre Qualifikation. Sie hatten keine. Die Grundlage, warum er sie wollte, können wir sagen, es war die Schwachheit. Das war die Fehlbarkeit. Das war die fehlende Selbstgerechtigkeit. Sie hatten all das nicht. Warum wählt Jesus sie? Was sieht er in ihnen, dass sie dafür qualifizierten? Als die später vor dem Hohen Rat auftauchen, wir haben gelesen, Apostelgeschichte 4, Vers 13 heißt es, dass sie von ihnen sagen, das sind Idioten. Ja? Grammatikalische Idioten, so im Griechischen wurden sie bezeichnet. Ungebildete, ohne Kenntnis. Solche wollte Jesus, Zöllner, Sünder, Zeloten, Fischer, Durchschnittsmenschen waren das, letztendlich einfach Durchschnittsmenschen. Die 12, die er zusammen wählte und welche er wollte, das war keine homogene Gruppe. Das war keine Gruppe, die gut miteinander harmonierte, die super aufeinander abgestimmt war und miteinander funktionierte. Es waren keine redlichen, es waren keine perfekten, es waren keine guten. Ganz normale, durchschnittliche Menschen waren das, die Jesus unbedingt wollte. Es war eine bunt durchgemischte Gruppe, die sehr, sehr viel Konfliktpotenzial mit sich brachte. Viele Probleme, viele Schwierigkeiten hatte. Wenn wir die Jünger oder die 12 uns anschauen, die Jesus unbedingt wollte, dann sehen wir Mangel an geistlichem Verständnis. Sie hatten wenig Demut, einen sehr schwachen kleinen Glauben, den Jesus immer wieder tadelte. Sie haben Mangel an Hingabe. Wenn es darauf ankommt, sind sie geflohen. Und sie hatten keine Kraft. Das sind die, die Jesus wollte. Das war ihre Qualifikation. Jesus verwirft die von den Menschen und vor den Menschen Weisen und Mächtigen und wählt für die Gründung und für die Grundlegung der Gemeinde, wählt er 12 ganz normale. Warum? Warum ist es so wichtig? Eins, ich bin davon überzeugt, er wählt diejenigen, die die Grundlage legen sollten, und sie selbst sollten das demonstrieren, das repräsentieren und für das stehen, was die Gemeinde oder und beziehungsweise das Evangelium selbst steht. Das Evangelium, die Botschaft des Evangeliums ist, Gott ist in den Schwachen mächtig. Allein das, was wir haben, haben wir aus Gnade. Die Gerechtigkeit, die wir haben, ist uns geschenkt. Das ist nicht unsere eigene Gerechtigkeit. Die Kraft, die wir haben, ist seine Kraft, nicht unsere. Die Apostel sollen eine Grundlage legen und sie sollen selbst das sein, was sie später verkündigen. Sie sollen nicht nur theoretisch über etwas reden, von oben herab etwas verkündigen, eine Gnade anbieten, Gottes Kraft anbieten, Gottes Gerechtigkeit anbieten, aber selbst das nicht bedürfen. Sondern sie waren selbst die ersten Repräsentanten derjenigen, die die absolute Gnade Gottes gebraucht haben. Sie waren die Ersten, die aufgezeigt haben, oder an denen man sehen sollte, dass Gnade, Rechtfertigung, Gottes Kraft man braucht. So, sie bilden das Fundament der Gemeinde, die Grundlage der Gemeinde, und mit ihrem Sein und mit ihrem Leben zeigen sie, was das Evangelium bedeutet, was die Gemeinde ist. Darf ich so sagen, ein Haufen nicht homogener, durchschnittlicher Menschen, ohne Kraft, ohne Glauben, ohne geistliches Verständnis, ohne Demut, ohne Hingabe. Die Gemeinde. Alle bedürfen der Gnade Gottes. Warum? Und warum ausgerechnet diese Wahl? Der Hauptgrund ist, damit Gott darin verherrlicht wird, nicht der Mensch. Damit es absolut klar ist, es ist Gottes Kraft, es ist Gottes Gnade. Darum. Nicht meine eigene Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit. Nicht meine eigene Kraft, Gottes Kraft. Darum wählt er diese 12, damit es sehr, sehr deutlich wird. Darf ich euch nur als Erinnerung nur ein, zwei Stellen vor Augen malen. 1. Korintherbrief. Jetzt können wir eine Menge aufzählen. Wir sprachen aber darüber schon darum, und das ist uns nicht unbekannt. Darum will ich mich auf ein, zwei begrenzen. 1. Korinther Kapitel 1, ich lese jetzt schon ab Vers 26 bis 31. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Starken zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, das sind die 12, damit er das, was ist, das sind die schriftgelehrten Pharisäer, zunichten mache. Und jetzt kommt Vers 29, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Dass keiner auf die Idee kommen könnte, das haben wir aber gut gemacht. Das haben wir gemacht. Vers 30. Aus ihm, das heißt aus Gott allein, kommt es aber, dass ihr in Christus seid. Das ist nicht euer Bemühen, das ist nicht eure Kraft, das ist nicht eure Anstrengung, nicht eure Gerechtigkeit. Aus ihm, das heißt Gott macht es, dass ihr in Christus seid, der uns geworden ist zu Weisheit von Gott, zu Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Ich habe zu Hause diese Zitate nachgeschlagen und habe sie mir vorsichtshalber aufgeschrieben. Falls ich Zeit habe, habe ich nicht. Deswegen, das, was Paulus hier sagt und meint, er zitiert Jesaja 45, Jeremia 9, wo die Propheten davon sprechen, dass Gott seine Ehre und seinen Ruhm keinem anderen gibt und dass er sagt, kommt her zu mir, ich schenke euch meine Gerechtigkeit, ich gebe euch die Gnade. Warum? Damit sich niemand selbst rühmt, damit ich gerühmt werde und verherrlicht werde. Warum hat Jesus diese 12 gewählt? Aus einem Grund, damit Gott in allem verherrlicht wird. Das heißt, das Evangelium und die Grundlage der Gemeinde ist, der einzige Grund, warum ich Anteil haben darf, ist pure Gnade. Liegt alles in ihm. Und darum hat er diese 12 Hanselns gewählt. Ganz normale, durchschnittliche Männer. Ohne besondere Fähigkeit, ohne besondere Kennzeichen. Im Gegenteil, Grammatikos Idiotos, hießen sie. Das war ihre Wahl. So, das ist die kurze Hinführung, dass wir wieder in dem Text sind. Wir kommen wieder zu Markus, Markus 3. Die Verse 16 bis 19, das ist unser Text. Vers 16 heißt es, und er berief die 12 und er gab Simon den Beinamen Petrus und Jakobus und Simon des Sohn Zebedäus und Johannes, den Bruder des Jakobus, und er gab ihnen den Beinamen, ich kann nicht mal aussprechen, Boanerges, das sind Söhne des Donners, und Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, Thaddäus, Simon und Judas. Nicht so ein spannender Text. Ganz ehrlich, die größte Herausforderung auf ersten Blick, sich diese Namen zu merken. Die ersten Namen, die wir natürlich behalten, das sind die ersten drei, die sind uns gut bekannt. Liegt auch daran, dass sie auch sehr präsent sind. Aber jetzt kommt etwas Interessantes. Und der Zusammenhang, und ich hoffe, dass dieser Text für euch genauso reich ist wie für mich. Zuerst in den Versen 13 bis 15 wird uns gezeigt, wen er wollte, das Schwache. Jetzt kommt der Text und jetzt werden uns die Schwachen vorgestellt. Es werden uns diese schwachen Männer, die ganz normale, ganz durchschnittliche Männer vorgestellt, die die Grundlage der Gemeinde legen. Und das sind nicht einfach nur Namen, sondern hier geht es um Folgendes. Jetzt bekommen sie alle einen Spitznamen. Nicht alle, aber einige und zentrale vor allem. Die kriegen einen Spitznamen. Und er gab ihnen Spitznamen. Interessant, was Markus hier macht. Er erzählt von der Berufung und erzählt ihnen von den Spitznamen, die Jesus ihnen gegeben hat. Warum das denn? Er gab ihnen Beinamen. Zweimal wird es erwähnt, bei Petrus und bei Jakobus und Johannes heißt, er gibt ihnen Beinamen. Wir können übersetzen Spitznamen. Darf ich eine Frage an dich stellen? Hast du einen Spitznamen? Mich würde es jetzt echt brennend interessieren, welche Spitznamen ihr habt. Wer hat einen Spitznamen? Wer kennt einen? Ein paar haben, zumindest ein paar kennen ihn. Eine andere Frage, wer hat ihn dir gegeben? Ja, so. Wer hat dir einen Spitznamen gegeben? Und wenn du das weißt, dann stell noch eine Frage. Warum hat man dir diesen Spitznamen gegeben? Warum nennt man dich so, wie man dich nennt, außer jetzt deinem Geburtsnamen? Ich habe ein paar Spitznamen während meiner Jugendzeit gekriegt, meistens von meinen Freunden. Von ein paar habe ich keine Ahnung, warum sie mich so nannten, wie sie nannten. Ich gebe euch zwei Beispiele. Ein Freund von mir nannte mich Bolli. Ich ahne ungefähr, worauf er hinaus wollte. So, das war ein Spitzname, Bolli hieß er, nannte er mich. Von einem anderen weiß ich, warum er mich so nannte. Ich weiß sogar die Bedeutung. Er nannte mich Gigapotoma. Das heißt Nilpferd. Für ihn war ich Gigapotoma. Wir waren zusammen im Urlaub, lagen am Strand. Ich vermute, da begann das, dass er mir diesen Spitznamen nannte. So für eine lange Zeit, bis heute, wenn das Spaß machen will, dann nennt er mich so, Nilpferd. Das wissen meine Kinder gar nicht. Gut, dass meine Tochter das nicht weiß, die ist unten, sonst wäre es vorbei. Was sind Spitznamen? Was sind Spitznamen? Jesus gibt einen Spitznamen, wir kriegen Spitznamen. Spitzname bedeutet eigentlich verletzender Name. Das ist ein Spitzname. Spitz als verletzend. Name, spitzer Name, das heißt ein verletzender Name. So wird das spitz ist und man sticht damit. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. So sind eigentlich Spitznamen. Eigentlich sind das verletzende Namen. Die Bedeutung ist, ein Name, der dir deinen Mangel und deine Unzulänglichkeit zeigt. Das ist ein Spitzname eigentlich, von seiner Bedeutung her. Ich weiß, dass wir heute anders die Spitznamen verwenden. Wenn wir einen komplizierten Namen haben, dann gibt es eine Abkürzung und dann wird es zu einem Spitznamen. Oder wenn einer hyperaktiv ist, dann nennt man ihn Dynamo oder so, dann kriegt er halt diesen Namen. Und es gibt verschiedene Gründe, und positiv wie negativ, aber eigentlich gibt man Spitznamen, mit dem piesackt man jemanden. Man macht damit deutlich, hey, du bist fett, du bist ein Gigapotoma. Nachdem ich dich auf dem Strand gesehen habe, kommt mir das Bild nicht mehr aus dem Kopf. So. Spitznamen sind Namen, die einen Mangel und eine Unzulänglichkeit aufzeigen. Wenn man das so ein bisschen im Hintergrund hat und die ersten Verse vorher gelesen hat, die uns zeigen, wen Jesus wollte, wen er gewählt hat, 12 ganz normale Männer, eben sage ich Grammatikos Idiotos, und jetzt macht es Sinn, warum jetzt Markus auf einmal mit Spitznamen kommt. Jesus gibt ihnen Namen, die ihren Mangel und ihre Unzulänglichkeit ihnen deutlich machen, die sich permanent daran erinnern sollen, wer sie wirklich sind. Dass sie nicht auf den Gedanken kommen, ha ja klar, guck mal, die religiöse Schicht hat er verworfen, wir müssen was Besonderes sein. Also wenn Jesus, der Sohn Gottes, der König, mich will und dich nicht will, überleg dir mal warum. Ja. Und Jesus sagt, damit du nicht vergisst, warum ich dich will, ich gebe dir mal einen Namen, der dich begleiten soll und der dich daran erinnern soll. Das sind Spitznamen. Eigentlich Namen, die ihren Mangel und ihre Unvollkommenheit aufzeigen sollten. Bevor wir ganz kurz einen Überblick uns verschaffen über die Spitznamen, die uns da gegeben sind, und darf ich euch ein paar interessante Beobachtungen aus diesen scheinbar uninteressanten Versen geben. Einfach eine Aufzählung von Namen. Die erste Beobachtung ist, wir haben hier eine Liste der Apostel, der 12 Apostel. Es gibt 4 Listen in der Bibel, die uns die Apostel in der Gesamtheit, die 12 vorstellen. Die Synoptiker, also die 3 Evangelisten, Matthäus, Markus und Lukas, sie haben jeweils eine Liste. Matthäus 10, die Verse 1 bis 4, wer es nachschlagen möchte, also nicht jetzt, sondern zu Hause. Markus 3, 16 bis 19, das ist der Text, über den wir predigen. Und Lukas 6, Verse 12 bis 16, das sind die ersten 3 Listen, die uns die Apostel vorstellen. Johannes hat keine Liste. Er stellt uns nicht diese in dieser Gesamtheit, aber er gibt uns viele Informationen und Details über die 12, wie sie berufen worden sind, in welcher Reihenfolge teilweise. Da gibt es ganz viele interessante Details bei Johannes. Aber eine Liste haben wir nicht. Und die letzte Liste finden wir in der Apostelgeschichte, 1 Vers 13. Das ist bei der Nachwahl von Judas als Matthias nachgewählt. Da haben wir die 4. Liste. Da können wir nachlesen, wer gehörte alles dazu. Warum sage ich das? Die Beobachtung, und die ist nicht uninteressant, ist, wenn man genau diese Listen durchliest und parallel gegenüberstellt, wird man merken, dass es in gewisser Weise 3 Gruppen gibt. Es gibt 3 Gruppen. Und es gibt immer einen, der sozusagen der Gruppe vorsteht. Das ist der 1., 5. und der 9. Die sind in allen Listen gleich an der gleichen Stelle. Das ist Petrus, Philippus und Jakobus. Sie stehen sozusagen den Gruppen vor und dann folgen immer 3 drunter. Zum Beispiel Petrus und dann kommt Jakobus, Johannes und Andreas. Das war die 1. Gruppe. Das ist die berühmteste Gruppe. Das ist die bekannteste Gruppe. Und Petrus stand in gewissem Maße dieser Gruppe vor. Und er wird an allen Stellen, in allen Listen als Erster genannt. Auch in dieser Gruppe wird er immer als Erster genannt. Man kann davon ausgehen, er war sozusagen der Kopf dieser Gruppe. Er war nicht nur der Kopf der Gruppe, er war der Kopf der ganzen Gruppe, aber vor allem dieser Gruppe. Dann gibt es eine 2. Gruppe. Immer an 5. Stelle bei allen Listen taucht Philippus auf. Philippus, und dann kommt Bartholomäus, Matthäus und Thomas. Die sind untereinander in den einzelnen Listen. Gibt es eine verschiedene Reihenfolge. Mal taucht, Matthäus zuerst, dann Bartholomäus. Aber die sind immer in der Gruppe und der Erste ist immer Philippus. Genauso wie bei Petrus. Petrus ist der Erste und untereinander gibt es bei den Listen verschiedene Reihenfolge von Namen. Aber Petrus ist immer an erster Stelle. Versteht ihr, wenn ich das so sage? Okay. Und da gibt es eine letzte Gruppe, die wird von Jakobus angeführt. Jakobus nebenbei nicht, der Bruder von Johannes, so von Jakobus. Und da kommt Thaddäus, ein witziger Name, nur so viel zum Muttertag, komme ich gleich zu diesem Spitznamen, der passt sogar, hat was mit dem Muttertag zu tun, ja, oder mit der Mutter. Thaddäus, und da kommt Simon und Judas. Auch wiederum, Jakobus kommt immer an 9. Stelle und dann kommen die 3 weiteren und die werden untereinander ein bisschen getauscht. Warum sage ich das? Die interessante Beobachtung, es gibt 3 Gruppen und es gab 3 Leiter der Gruppen sozusagen. Also die Leiter waren Petrus, Philippus und Jakobus, die jeweils diesen kleinen Gruppen vorstanden. Das ist die 1. Beobachtung. Die 2. Beobachtung, diese Gruppe wird immer von der Wichtigkeit, weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber von der Bekanntheit vielleicht, Bekanntheitsgrad, immer als Erste genannt. Also die Gruppe von Petrus wird immer als Erste genannt, dann kommt die Gruppe von Philippus und dann kommt die Gruppe von Jakobus. Und absteigend sind sie für uns unbekannter. Und mit den Namen können wir bei einigen fast gar nichts mit denen anfangen. Von einigen wissen wir nicht viel, sehr, sehr wenig teilweise. Also drei Gruppen und mit der Bekanntheitsgrad zuerst und dann absteigend. Die nächste Beobachtung ist, dass es gibt 12 Namen, wenn wundert's, aber genauso, es beginnt mit dem bekanntesten, das ist der Petrus, und endet mit dem unbeliebtesten, mit dem schlechtesten, mit dem Judas. Und das in allen Listen. Judas ist der Letzte, der erwähnt wird. Und auch mit dem Hinweis, ist der Verräter. So, es beginnt mit dem bekanntesten, über den wir am meisten wissen, und es endet mit einem, der Jesus verraten hat. Und die Berühmtheit oder die Bekanntheit nimmt immer mehr ab. Und man weiß, irgendwann hat man einfach nicht viel. Das sind so ein paar Beobachtungen, die ich, bevor wir uns die Spitznamen anschauen, euch weitergeben möchte. Eine Beobachtung ist noch, es gibt 3 Apostel, die doppelt sozusagen sind, also nicht von ihrer Persönlichkeit, von ihrem Namen. Also es gibt 2 Simon, es gibt 2 Jakobusse und es gibt 2 Judasse. Und das ist auch wichtig, dass man das weiß, dass man prüft. Sie haben in den Listen teilweise unterschiedliche Namen. Der eine redet von einem Spitznamen, der andere redet von seinem Muttern- oder Geburtsnamen. Das muss man einfach wissen, damit man weiß, wer eigentlich ist und wer da gemeint ist. Einfach ein paar Informationen. Und jetzt in 10, 15 Minuten die Spitznamen der Apostel. Welche Namen gab Jesus, welche Spitznamen gab Jesus den Jüngern? Einfach nur, dass wir diesen Zusammenhang nochmal vor Augen haben. Jesus wählte, oder er ruft die, er wollte. Er wählt zu der Grundlage der Gemeinde 12 ganz normale Männer in ihrer Schwachheit, die vor der Welt als schwach galten, als Idioten galten. Und Jesus sagt, ihr seid es und ich habe euch ganz bewusst so gewählt. Bildet euch darauf nichts ein. Und damit ihr das nicht vergesst, dass ihr das seid, hier Petrus, bei dir fangen wir mal an. Petrus war einer der wahrscheinlich einem Eingebildeten war. Die anderen mit Sicherheit auch, aber bei dem hat man sofort gemerkt, weil er war der Apostel der schnellen Zunge und er war einer, der viel redete, bevor er nachdachte. Er war sehr impulsiv, er war sehr extrovertiv und er war schon eine Führungspersönlichkeit, eine gestandene Person. Sein Name ist eigentlich Simon, das ist sein Geburtsname, Simon. Jesus gibt ihm den Namen Petrus. Und in Johannes-Evangelium Kapitel 1, 42, da wird zum ersten Mal das erwähnt. Johannesevangelium 1, 42. So, Andreas bringt Petrus zu Jesus und das gleich noch dazu, aber jetzt sind wir in 42 und er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an, nämlich Petrus, und sprach: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du wirst Kephas heißen, was übersetzt wird Stein. Daher dieser Name Kephas, den später Paulus im Korintherbrief sagt, ich bin des Apollos, der eine, die anderen sagen, ich bin des Kephas. Das ist eine andere, das ist der aramäische Name für das griechische Wort Petrus. Petrus. So, Jesus sofort, als Petrus kommt und Jesus Simon sieht, sagt er, du wirst Petrus heißen. Interessant, du wirst es sein. Petrus bedeutet eigentlich, oder Kephas bedeutet Fels, beziehungsweise ein Felsstein, ein Stein vom Felsen oder eben Stein. Ich weiß nicht, das ist der Spitzname, den Jesus Petrus gibt. Und inwieweit soll er es ihm spitz, ihm wehtun, dieser Name? Ist doch ein Kompliment, oder? Du wirst ein Felsen sein, du wirst ein Stein sein. Inwieweit soll es ihn an seine Schwachheit und seine Unvollkommenheit erinnern? Insoweit, du wirst es werden, das bist du nicht. Petrus, du wirst zu einem Stein werden, auf dem Stein, auf dem Felsen ich die Gemeinde bauen werde. Ich werde dich zu einer Grundlage machen. Matthäus Kapitel 16 wird uns das erwähnt, wo Jesus ihm das sagt. Der Name, den Jesus jetzt in Petrus gibt, ist: Petrus, das bist du nicht. Du bist Simon, du bist nicht Stein, du wirst zu einem Stein und du sollst zu einem Stein werden. Dieser Name sollte permanent den Petrus an seinen Auftrag erinnern. Er sollte ihn daran erinnern, was er werden soll und was er eben nicht ist. Petrus war sehr, sehr impulsiv. Er war auf den ersten Blick sofort bereit, alles für Jesus zu tun. Er war der Erste, der voranging. Er war der Erste, der seinen Mund aufmachte. Er war der Erste, der das Schwert zog. Aber er war genauso der Erste, der ihn verraten hat. Und das macht ihn aus. Darf ich so sagen, er war alles andere als stabil, was nämlich Stein oder Fels deutlich machen sollte. Er war alles andere als im Glauben stabil. Er war sehr euphorisch. Er war sehr begeistert. Vielleicht ein Pionier, der vorangeht, der Dinge bewegt, der Dinge anstößt. Aber er war nicht konsequent. Er war kein Halt. Er war keine Stabilität. Seine Impulsivität und sein Vorangehen, das ist nicht die Grundlage der Gemeinde gewesen. Er war nicht gefestigt. Und Jesus sagt und gibt ihm einen Namen und sagt, Petrus, du bist nicht fest. Du bist nicht stabil. Aber auf dir werde ich meine Gemeinde bauen, nicht? Und du wirst meine Gemeinde bauen. Ich werde durch dich das tun. Ich werde durch dich etwas festigen. Ich werde durch dich eine Grundlage legen, Petrus. Dieser Name, den Petrus hier bekommt, blieb beim Petrus. Es ist Namen geben und Spitznamen geben, es sind zwei verschiedene Dinge. Wenn man einen anderen Namen bekommt, dann legt man den anderen Namen ab und nimmt den neuen Namen an. Man bekommt eine neue Identität. Und in der Bibel, wenn es heißt, dass man Namen bekam, dann heißt es, man hat Herrschaft ausgeübt. Man hat Gewalt und Macht über die Person gehabt und Auftrag, und wenn man einen Namen gegeben hat. Aber das ist jetzt nicht, Petrus bekam nicht einen neuen Namen. Petrus bekam einen Spitznamen. Und er war für ihn so zum Fleisch und Blut geworden, dass viele Evangelisten, also dass die Evangelisten und er selbst, wenn er von sich sprach und von ihm sprachen, immer wieder von Petrus sprachen. Letztendlich mit diesem Namen daran erinnern, was er war oder was er ist und was er sein sollte. Dieser Name hielt permanent ihm vor Augen, Petrus, ich gebe dir einen Auftrag und du sollst stabil sein, du sollst fest sein. Schaut mal, wie sehr bei Petrus das sich verwachsen hat. In 2. Petrus 1, Vers 1, wie er sich selbst nennt. 2. Petrus 1, Vers 1, glaube ich. Ja. Petrus schreibt, und er schreibt, Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi. Er schreibt nicht nur Petrus, sondern Simon Petrus. Das heißt nicht, er hat einfach jetzt den neuen Namen angenommen und gesagt, jetzt bin ich Petrus, jetzt bin ich stabil, sondern ich bin Simon Petrus. Das heißt, ich bin beides. Darf ich so sagen, ich bin immer noch der Alte, aber zugleich auch weiß ich um meinen Auftrag, um das, was ich sein muss und wozu Jesus mich berufen hat, wozu er mich gewählt hat, dass ich fest sein soll. Geht mal mit mir ganz kurz ins Lukas-Evangelium, Kapitel 22. Da gibt es eine Begebenheit, die uns deutlich macht, wie Jesus Petrus zu dem gemacht hat oder macht, was er sein sollte, nämlich ein Felsen, ein Stein. Lukas 22, ab Vers 31. Der Herr aber sprach, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Simon, Simon, er erinnert an seinen alten Namen, an das, was er ist. Und sagt, Simon, du musst einiges durchmachen, du wirst einiges erleben. Der Satan wird dich sieben, nicht nur dich, euch, dich besonders. Er wird dich sieben, das heißt, du wirst in viele Bedrängnisse geraten, wirst vieles erleiden, du wirst von mir, und ich lasse es zu, es wird etwas was mit dir machen, und dann heißt es, und wenn du einst zurückgekehrt bist, das heißt, wenn du das alles erlebt hast und wieder zurück zu mir gekommen bist, dann stärke deine Brüder, dann sei ein Halt für sie, dann sei stark für sie, stärke sie, sei ein Felsen für sie. Petrus musste durch viele Bedrängnisse gehen. Er musste vieles erleben. Und sein Wesen, sein altes Wesen musste erschüttert werden. Ihm musste diese Schwachheit absolut vor Augen gestellt werden. Und das hat Jesus in vielfältiger Weise getan. In einem Augenblick sagt Jesus, was sagt ihr, wer ich bin? Petrus sagt, du bist der Sohn des Höchsten. Jesus sagt, Petrus, weißt du was? Jesus, Gott im Himmel hat es dir gerade gezeigt. Im nächsten Augenblick sagt Jesus, Matthäus 16, ich muss leiden, ich muss sterben. Petrus nimmt ihn beiseite und sagt, Jesus, das machen wir nicht. Du wirst nicht leiden, du wirst nicht sterben, das sei ferne, du wirst nicht diesen Weg gehen. Und was sagt Jesus zu ihm? Geh hinter mich, Petrus. Nee, geh hinter mich, Simon. Nee, geh hinter mich, Satan. In einem Augenblick erlebt er die größte Offenbarung Gottes, im nächsten Augenblick lässt er sich von dem Satan gebrauchen, um Jesus von diesem Plan abzubringen, ihn auf Mitleid zu trimmen. Und auf den Weg, auf den irdischen, auf den menschlichen Weg zu gehen und sagen, nein, kein Leiden, keine Schmerzen, kein Kreuz. Und Jesus weiß, woher er kommt. Er weiß, wer ihn gerade instrumentalisiert. Und er sagt, geh mir aus dem Weg. Steh mir nicht im Weg, wenn ich den Willen meines Vaters tue. Und er weiß, woher es kommt und sagt, geh hinter mich, Satan. Könnt ihr euch vorstellen, was Petrus dann gedacht hat? In einem Moment dachte, wow, Gott selbst offenbart sich mir. Und im nächsten Moment sagt Jesus, lass dich nicht gebrauchen vom Satan. Warum? Wenn du eins zurückgekehrt bist, stärke deine Brüder. Petrus, du bist immer noch Simon. Du musst Petrus werden. Du bist du hast einen Spitznamen von mir bekommen. Warum? Du bist nicht stabil. In einem Moment erlebst du das, im nächsten Moment lässt du dich gebrauchen. Du bist kein Felsen. Das musst du werden. Das bist du nicht. Das nächste Erlebnis, das kennt ihr alle, Jesus, in den Tod gehe ich mit dir. Jesus sagt, Petrus, ja, der Hahn wird krähen, bevor es tut, hast du mich schon verraten, gell? Das geschieht, all das sind Werkzeuge, all das sind die Wege, um zu zeigen, weißt du, warum du diesen Namen Petrus gekriegt hast? Du bist alles andere als stabil, du bist alles andere als ein Stein. Du bist alles andere als ein Felsen. Aber ich mache dich dazu. Und ich mache dich dazu und ich gebrauche dich als Grundlage der Gemeinde. Paulus sagt später im Galaterbrief Kapitel 2, dass Petrus der Apostel der Juden geworden ist. Er spricht von ihm als eine Säule. Er spricht von dem, der das Fundament der jüdischen Gemeinde gelegt hat, beziehungsweise der Gemeinde unter den Juden, wie Paulus die Gemeinde unter den Heiden gegründet hat. Durch all diese Wege, durch all den Zerbruch und durch all die Demütigung und das Bewusstwerden, hey, du bist weder stark noch groß, so dieses Verständnis. Petrus, Simon bekommt den Beinamen oder den Spitznamen Petrus. Wir haben einen von 12. Darf ich euch noch zwei, drei ganz kurz vorstellen und zumindest zwei, wo ich denke, dass sie zu unserem Anlass von oder zu diesem Tag von heute auch passen. Wir gehen zurück zu Markus 3. Also der erste, den Beinamen bekommt, ist Petrus, der Simon als Petrus. Die nächsten beiden sind Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, der Bruder des Jakobus. Und er gab ihnen den Beinamen Boanerges. Jetzt langsam kriege ich es hin. Das ist Söhne des Donners. Zwei werden hier erwähnt. Jakobus und Johannes, das sind Brüderpaare. Und beide bekommen einen Spitznamen, und zwar Söhne des Donners. Ich bin mir sicher, ihr seid zum Beispiel mit Johannes vertraut. Mit Johannes Evangelium vertraut. Mit seinen Briefen vertraut. Und er bleibt bei uns mit dem Eindruck, dass der Apostel der Liebe. So viel Liebe, wie in seinen Briefen vorkommt. Wisst ihr, wie Jesus sie nennt? Söhne des Donners. Die Begebenheit ist aus Lukas Kapitel 9, ab Vers 51. Jesus ist kehrt zurück, also geht nach Jerusalem, von Galiläa nach Judäa. Und bevor er nach Judäa kommen kann, muss er durch Samaria reisen. Jesus ist derjenige, der immer durch Samaria durchgereist ist. Er hat Samaria nicht umschifft, wie die normalen Juden es getan haben, denn Samaria war für alle unreines Land. Jesus ist durch Samaria hindurch. Und als er durch Samaria reist und dort eine Übernachtung haben will, schickt er vorher Leute voraus, die da eine Übernachtung für ihn suchen sollen, eine Bleibe. Als sie mitbekommen, dass es Jesus ist und dass er auf dem Weg nach Jerusalem ist, verbieten sie ihm das. Die sagen, einen, der nach Jerusalem will und bei uns, bei den Samaritern hier, schnorren will, geht nicht. Und sie verbieten das. Als die Johannes und Jakobus das mitbekommen, denken sie, was für eine Arroganz. Wissen sie nicht, wer wir sind? Wissen sie nicht, wer Jesus ist? Und dann steigern sie sich so rein und sie sagen, Jesus, wir müssen sie töten. Ja, diese Arroganz und diese Gottlosigkeit und diese Ablehnung von dir, sie müssen bestraft werden, diese Ungläubigen. Und als sie gerade in Samaria sind, sind sie an dem Ort. Und mit Sicherheit gehen sie gerade an dem Berg vorbei, wo Elia die ungläubigen Juden in Samaria gerichtet hat. Wo er Ahab und die Isabel bloßgestellt hat auf diesem Berg Karmel. Und was geschah da? Wie wurde da der Unglaube bestraft? Elia sagt, Gott, lass Feuer vom Himmel regnen. Und jetzt sind die Jakobus und Johannes da und die sagen, Jesus, jetzt komm, ihr könnt es nachlesen in Lukas 9, sollen wir sagen, Gott soll von Feuer von oben kommen lassen, komm, gib uns diese Vollmacht, lassen wir sie bestrafen, lassen wir uns spüren, was sie da tun. Voller Eifer, voller Zorn. Das ist Jakobus und Johannes. Das sind die. Jakobus ist der erste Märtyrer, der dann gestorben ist. Der getötet worden ist. Johannes ist der, der diese lieben Briefe geschrieben hat, der die Offenbarung geschrieben hat, der als letzter gestorben ist. Johannes ist der, von dem heißt, das ist der Jünger, den Jesus lieb hatte. Ich vermute, weil er der Jüngste war. Hat ihn ganz besonders beschirmt, er durfte immer bei ihm sein, an seiner Brust. Jesus hat ganz besonders Acht auf ihn gegeben. Nur nebenbei, wenn wir glauben, ich hab zu Hause so ein Bild. Da geht Jesus mit seinen Jüngern durchs Kornfeld und alle Jünger sind älter als Jesus. Petrus hat so ein Bart, eine Glatze. Und Jesus, ganz, ganz junger Mann. Und alle anderen haben Bärte und Jesus auch, aber sah viel jünger aus. Die Jünger waren jünger. Jünger waren jünger als Jesus. Es waren junge Kerle, die dann mitgelaufen sind. Es waren keine alten Männer. Das waren Schüler. Jesus war ein Rabbi. Das Bild, dass Petrus ein alter Mann war, er wurde irgendwann mal alt. Aber zu dieser Zeit waren es junge Männer, die Jesus nachfolgten. Sehr impulsive. Sie hatten noch Kraft und Flügel und wollten was bewegen, wollten die Welt auf den Kopf stellen, wollten das Reich errichten und wenn es geht, mit Feuer von oben. So wie Elia wollten sie sein. Voller Eifer, voller Energie. Und Jesus sagt zu ihnen, wisst ihr was? Ihr kriegt einen Spitznamen von mir, Söhne des Donners. Warum? Das soll permanent daran erinnern, was ihr denkt zu sein, aber nicht sein sollt. Das war ein Spitzname, der sie daran erinnern sollte. Das ist nicht, was ich will. Das ist nicht, was ich will. Auf diesem Weg werde ich nicht meine Gemeinde bauen. Simon, Jakobus und Johannes, ich glaube, dass Markus nicht ohne Grund in dieser Reihenfolge das aufzählt. Und dann kommt Andreas. Andreas ist eigentlich der Bruder von Petrus. Und das war so eine Brudergruppe. Die kannten sich von Anfang an. Sie arbeiten am gleichen See. Das waren zwei Brüderpaare. Petrus und Andreas und Petrus oder Simon und Jakobus und Johannes waren Fischer. Sie bildeten die eine Gruppe. Aber Andreas, von dem wissen wir nicht viel. Auch wenn er in dieser ersten großen prominenten Gruppe war, von dem erfahren wir nicht viel. Wir wissen nur eins, er war sehr evangelistisch und das merkt man, er ist eigentlich einer der ersten Jünger Jesu gewesen. Er ist es, der Petrus zu Jesus gebracht hat und gesagt, geh. Und er brachte ihn zu Jesus. Das wird von ihm gesagt. Dieser herrliche Satz. Und er brachte ihn zu Jesus. Andreas ist ein Evangelist durch und durch gewesen. Mehr wissen wir nicht. Darf ich euch heute noch ganz kurz zwei noch kurz vorstellen. Und zwar einen, der hieß Jakobus. Und dieser Jakobus ist der Sohn des Alpheus. Und man hat ihnen den Spitznamen gegeben, der Kleine. In Lukas, glaube ich, 6 wird er so genannt, oder in anderen Stellen wird er als Jakobus der Kleine genannt. Also nicht der Jakobus, der Bruder von Johannes, sondern Jakobus, der Leiter der dritten Gruppe. Und von ihm heißt es, er ist Jakobus der Kleine. Er war, oder andersrum, seine Mutter war eine Nachfolgerin Jesu. Seine Mutter war, die mit Jesus permanent unterwegs war. Sie hieß Maria. Und sie hat für Jesus gesorgt. Und ich bin mit Sicherheit, auf diese Weise hat Jakobus Jesus kennengelernt. Und Jesus nimmt Jakobus mit in den Aposteldienst mit hinein. Und ich bin mir sicher, dass die Mutter, die Maria, da einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet hat. Das ist der Jakobus, der Kleine. Und wiederum, das ist ein Spitzname, gell? Der Kleine. Und man vermutet, dass das hat was mit seiner Größe zu tun. Also mit diesem Jakobus der Kleine wurde immer sich bewusst, ich bin klein, ich bin nicht der Größte. Ich kenne einige, die haben damit echt zu leiden, gell? Wenn man sich immer sagt, okay, der Kleine da. Oh, wie lange wollte ich endlich 40 werden? Weil ich nicht immer so, ja, der junge kleine Prediger da, diesen Eindruck, diesen Stempel immer auf mir haben wollte. Jetzt, ja, egal. Wir wollen noch gemeinsam singen. Darf ich euch noch einen vorstellen, einen witzigen Namen eigentlich hat. Aber zumindest steht er hier, das ist Thaddäus. Zu den anderen werde ich auch noch vielleicht mal schauen, was sagen. Aber hier haben wir einen anderen, der gehört zu der dritten Gruppe und der heißt Thaddäus. Diejenigen, die SpongeBob kennen. Wer kennt SpongeBob? Ja, da gibt es einen Thaddäus. Ich glaube, das ist der Stern, gell? Nee? Ah, das ist ein Tentakel. Ah, okay, auf jeden Fall. Richtig. Das ist Thaddäus. So eine Tentakel ist das. Thaddäus ist eigentlich auch ein Spitzname. Sein eigentlicher Name ist Juda. An anderen Stellen wird von ihm gesagt, Juda nicht Iskariot. Also man muss immer ihm sagen, das ist nicht der Verräter, aber er ist Juda. Und irgendwann mal hat man ihm diesen Spitznamen gegeben, beziehungsweise sich darauf geeinigt oder ihn permanent mit Thaddäus genannt, was nichts anderes bedeutet als Muttersöhnchen. Das ist Thaddäus. Das bedeutet der Name, deswegen dachte ich, es passt für heute und ich will ihn heute erwähnen. Das war einer, der ganz arg an seiner Mutter hing. So ein Muttersöhnchen, von Mutter gut behandelt, immer die Wäsche gemacht und gekocht. Er hat man nennt ihn auch Apostel vieler Namen. Er hat auch einen Namen, der heißt Lebaeus, glaube ich so. Was nichts anderes bedeutet, Herzkind. Auch das ist eine Anspielung auf Muttersöhnchen. So, unter anderem, sein eigentlicher Name ist Juda, aber man hat ihm diese Spitznamen gegeben, Muttersöhnchen. Das ist Thaddäus. Ich weiß nicht, wenn ihr jetzt einen Namen sucht, ob ihr jetzt noch so diesen Namen in eure Liste aufnehmt, wenn ihr einen Sohn irgendwie einen Namen geben wollt, ob ihr Thaddäus geben wollt. Aber das ist ein Neckname eigentlich, ein Spitzname, der eigentlich auch auf seine Wesensart hingedeutet und gezeigt hat, was er war. Das war ein Muttersöhnchen. Liebe Geschwister, die Zeit ist um. Die Zeit ist um. Wir haben 12 Namen. Was ich aber euch deutlich machen wollte, ist euch zu zeigen, wen wollte Jesus? Ganz 12 normale Männer, Durchschnittsmänner, da waren Egozentriker, da waren Hochmütige dabei, da waren Muttersöhnchen dabei, da waren Eiferer dabei, Zeloten dabei, Zöllner dabei, Verräter waren dabei, alles dabei. Wenn man überlegt, Matthäus war Zöllner, Simon, der Zelot, der Eiferer, war ein Zelot, die Zöllner als Feinde sahen. Solche wie Simon haben solche wie Matthäus umgebracht. Die waren permanent danach, sie mit den Messern zu erstechen. Die waren alle in einer Gruppe. Da waren politische Aktivisten dabei. Da waren, versteht ihr, das war eine bunt gemischte, nicht homogene, nicht harmonische Gruppe. Das waren 12 ganz normale Männer, die alle ihre Fehler, die alle ihre Schwachheiten hatten und die bekamen die Spitznamen, die sie daran erinnerten, wer sie waren. Fehlbare, schwache Männer vor der Welt, als Muttersöhnchen sogar bezeichnete. Diese hat Jesus genommen und mit diesen hat eine Grundlage gelegt und hat die Gemeinde gebaut. Bis heute. Warum? damit du und ich wissen, wir gehören dazu. Die Muttersöhnchens, die gehören genauso dazu wie die Eiferer, wie die Zeloten, wie die Zöllner, wie die Übereifrigen, wie die Zurückhaltenden, die Schüchternen. Alle gehören dazu. Die Botschaft des Evangeliums, Anteil am Leib Christi, Anteil an der Gemeinde, allein aus Gnade. Allein aus Gnade. Nicht wegen meiner Kraft, nicht wegen meiner Gerechtigkeit, sondern allein aus Gnade. Es ist etwas, was uns geschenkt wird. Und die Apostel sollten das repräsentieren. Und Jesus hat sie genau ausgesucht, die gute Repräsentanten für Durchschnittsmänner waren. Diese hat er berufen. Das ist meine Legitimation, das ist meine Hoffnung, das ist die gute Nachricht für mich und der Grund, warum ich einen Teil an der Gemeinde Jesu haben darf. Warum wollt er mich? Wegen meiner Schwachheit, wegen meiner Fehler, damit er in allem groß wird, damit ihm die Herrlichkeit gegeben wird. Amen.